Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und viele Probleme der Medizin finden sich in der Kultur, etwa der Literatur oder auch im Musiktheater gespiegelt. Man muss jung sein, um große Dinge zu tun, sagte Johann Wolfgang von Goethe etwa über die Adoleszenz, die Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenwerden bzw. Erwachsensein. Und das geschieht heute durchaus protrahierter, dauert also länger wohl als früher. Aber dazu gleich dann auch die Seite der Medizin, die viel beizutragen hat zu Adoleszenz und Jugend. Denn diese Phase der körperlichen Veränderungen und psychisch-charakterlichen Entwicklung ist vulnerabel, anfällig für Einflüsse und Störungen, deren Auswirkungen und Langzeitfolgen nicht immer zuverlässig im Einzelfall vorherzusagen sind. Aber sie sind sehr vielfältig und auch im dicksten Lehrbuch ist die Art von Krisen rasch einsehbar, etwa die Kapitel, die es da gibt zu affektiven Störungen, zu Angststörungen, zu traumatischen Belastungsstörungen, zu sexuellen und dissoziativen Störungen, die leuchten ein. Dazu mehr. Wir wollen im Schwerpunkt aber auch wissen, inwiefern Krisen in der Adoleszenz und Jugend eine Chance für Reifung bieten können. Unser Schwerpunkt also heute: Adoleszenz und Jugend durch Krisen reifen. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11:30. Nach den Nachrichten um 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute sind es die folgenden drei Themen: Riech- und Schmeckstörung, wenn Geruchs- und Geschmackssinn nach Covid länger gestört bleiben. Impfung gegen Pneumokokken, welcher Impfstoff für wen und Fieber bei Erwachsenen, wie lässt sich die Temperatur dauerhaft senken? Gleich im Anschluss, dann etwa 10:50, da haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema Adoleszenz und Jugend durch Krisen reifen zu beantworten. Und nach den Nachrichten um 11 schildern wir Ihnen einen weiteren besonderen Fall aus der Medizin und haben dann bis 11:30 ausschließlich Zeit für Ihre weiteren Fragen zum Schwerpunktthema. Und wenn Sie jetzt schon Fragen haben zu unserem Schwerpunktthema Adoleszenz und Jugend durch Krisen reifen, dann können Sie die ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte hier im Studio, mit dem Sie dann ja auch live sprechen können, beantwortet diese gern. Ich gebe jetzt unsere Nummer durch, unter der Sie kostenlos anrufen können. Sie lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal: 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns auch gern eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunkt vorstellen. Viele Male zu Themen der Kinder- und Jugendpsychiatrie war er schon zu Gast. Er ist in Beratergremien der Bundesregierung, hierzu auch Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Und er sitzt, wir kennen das ganz anders in der Pandemie, aber auch da war er live bei uns im Studio. Er sitzt mir gegenüber. Guten Morgen, Professor Fegert.
Morgen, Herr Flotho.
Von wann bis wann, wenn wir gleich mal die Spanne betrachten, über die wir heute sprechen wollen, reicht die Adoleszenz heute?
Ja, die Adoleszenz findet ihren Eingang mit der Pubertät. Also je nachdem, die Pubertätsentwicklung ist biologisch ja eher früher. Also kann man ruhig sagen 11, 12, 13, 14, und geht dann aber als Reifungsphase doch bis 25 weiter. Also der ganze Übergang ins Erwachsenenalter, diese Transitionsphase, diese Übergangsphase, die wird umgriffen mit dem Begriff Adoleszenz.
Dauert das heute länger? Ich habe das ja schon so ein bisschen mal verraten aus früheren Gesprächen, was wir gehabt haben, dass es da doch die Beobachtung gibt, dass das doch im Schnitt vielleicht etwas länger sogar dauert.
Ja, da gibt es sehr viele gute Befunde und Studien, die zeigen, dass das schon nach der letzten großen Weltwirtschaftskrise in den südeuropäischen Ländern länger gedauert hat, weil die jungen Menschen sich gar nicht leisten konnten, zu Hause auszuziehen und so weiter, also noch sehr in den Familien lebten. Seltsamerweise war das in Deutschland aber genauso. Also eine Generation von Hotelmama, die eigentlich noch sehr lange zu Hause geblieben sind, das konnte man sehr, sehr gut belegen, sodass das bei den jungen Männern teilweise bis 27 ging. Bei den jungen Frauen, die sind etwas früher ausgezogen und selbstständig geworden. Und jetzt kam Corona, wenn man das gleich noch irgendwie im Blick nimmt. da ist es ja forciert teilweise verlängert worden. Wenn ich an unsere Studierenden denke, die hatten sich froh ein WG-Zimmer oder irgendwas in Ulm gesucht und hatten dann ein, zwei Semester, wo sie gar nicht an die Universität konnten, weil die Maßnahmen das ausgeschlossen haben. Also wo haben die ihr Homeoffice aufgebaut? Wieder zu Hause. Die haben alle sozialen Aufgaben, neue Freunde zu finden, in ein neues Umfeld hereinkommen, gar nicht bewältigen können. Also wir haben jetzt noch keine abschließenden Daten, wie diese Entwicklung weitergeht. Aber eigentlich haben diese jungen Menschen sozial 1 bis 2 Jahre auch verloren, sodass ich denke, der Effekt wird eigentlich stärker so bleiben.
Vielleicht, um dort Fragen schon ein Stück zu stimulieren, aber auch den Komplex auf jeden Fall angesprochen zu haben, wenn wir es so kursorisch auch machen. Immer Jugendbeeinträchtigungen durch Corona, durch Maßnahmen, durch eben halt Verbote, sich in größeren Gruppen zu treffen. Auch das Nichtstattfinden von Begegnungen im Schulalltag, sondern höchstens die Verweisung auf Virtualität. Ganz grundsätzlich, was hat das für einen Einfluss gehabt? Was hat man heute für Erkenntnisse dazu?
Also wir haben gute Erkenntnisse, da werde ich jetzt sehr wissenschaftlich, zu Korrelationen, also Zusammenhänge zwischen zwei Fakten. Also hier die Maßnahmen oder der Zeitpunkt und hier, was wir beobachten. Und da beobachten wir einen deutlichen Anstieg von Angstsymptomen, einen deutlichen Anstieg von Depressionen, mehr Essstörungen. Wir haben den Bewegungsmangel, haben deshalb viele Gewichtsprobleme. All das sind Alltagsdinge, die sehr gut beschrieben sind. Wenn wir auf die kausale Ebene gehen wollen, wird das schon sehr viel schwieriger, weil wir dann Verlaufsdaten und Vergleichsdaten bräuchten. Das heißt also zu sagen, das kam jetzt von den Schulschließungen, so weit würde ich nicht gehen, so wird es aber allgemein politisch diskutiert. Was ich wichtiger finde und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ist, was kann man eigentlich gut machen, um gut durch Krisen zu kommen? Weil was für uns wirklich fasziniert hat, ist, dass die Schere doch weit auseinandergegangen sind. Wir haben diejenigen, die es vor Corona schon relativ schlecht ging, die Probleme hatten, wo die Probleme massiv angestiegen sind. Wir haben auch welche, die in akute ökonomische Not gekommen sind, die höhere Probleme hatten. Aber wir haben auch andere, die das sehr, sehr gut bewältigt haben. Und ich denke, es ist immer auch wichtig zu schauen, was kann ich machen, damit ich wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, damit ich gut durch so eine Situation komme.
Vielleicht kommen wir noch auf einzelne Phasen in dieser Reifungssituation, in dieser heranwachsenden Situation zu sprechen, die besonders gefährdet auch sind für Einflüsse, die gar nicht absehbar sind und die man auch nicht steuern kann. Was sind denn überhaupt in der Adoleszenz für Herausforderungen zu bewältigen? Da ist ja eine Herkulesaufgabe, wenn man das mal alles aufzählen würde, wahrscheinlich.
Genau, wir sprechen eigentlich von Entwicklungsaufgaben. Und das erste ist mal, dass man mit dem veränderten Körper und den veränderten Bedürfnissen zurechtkommt. Ja, wir haben eine hormonelle Umstellung, unser Körper verändert sich und das ist natürlich auch eine soziale Aufgabe. Wir haben zum Beispiel, wenn bei Mädchen in einer Klasse, bei einem Mädchen der Busen sehr früh wächst, dann wird die häufig in der Klasse verspottet, wird darüber geredet. Wenn er sehr spät wächst, dann denken die, sie haben was verpasst. Also das ist eine hochsensible Phase, wo einfach für den Selbstwert allein durch die körperliche Entwicklung und Umstellung Probleme entstehen. Dann ist die Frage der Geschlechtsidentität, die heute immer stärker gestellt wird, die auch in sozialen Netzen unter Jugendlichen sehr stark thematisiert wird. Dann kommen diese existenziellen Fragen. Will ich so sein wie meine Eltern? Welchen Lebensentwurf habe ich? Was will ich anders machen? Und oft damit verbunden auch große Zukunftsängste und auch Suizidgefühle, Impulse, die relativ häufig sind bei Jugendlichen, die wir dann explorieren müssen, ob hier wirklich eine Suizidgefahr da ist. Denn das ist ein Alter, wo das relativ häufig vorkommt, dass man suizidale Gedanken hat.
Haben Sie das beobachtet mit Zunahme in der Corona-Pandemie?
Da haben wir keine statistischen Daten. Es gab von ein paar Krankenhäusern Daten über einen enormen Anstieg der Vorstellungen. Das ist aber immer gefährlich, wenn man in Anspruchnahmepopulationen anguckt. Wir haben keinen Anstieg von Suiziden in Deutschland in den offiziellen Statistiken. Ich wäre da sehr vorsichtig. Wo wir klare Daten haben, ist ein Anstieg von Angst und Depression.
Dieser Lebensentwurf, dieses vielleicht ganz anders als die Eltern machen, Würden Sie das sogar erwarten? Also wir haben, bei uns wurde früher gesagt, du musst so sein. Färb dir deine Haare grün und gelb. Und bei mir war in der Klasse als Abiturient schrieb jemand, was er werden wolle als Berufswunsch, Dekonstruktivist. Da haben wir alle herzlich gelacht und fanden das eigentlich auch richtig, dass man eigentlich so dagegen bürstet. Ist das eine normale Sache, wo Sie sagen, prima, das läuft gerade richtig so?
Würde ich schon sagen, aber wir beide sind auch aus einer ähnlichen Generation. Und das war bei uns eigentlich in unserer Jugend normal, das Anderssein und einen anderen Entwurf zu haben. Die heutigen Jugendlichen sind aus meiner Sicht teilweise erschreckend konservativ und sehr stark biografieorientiert. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, aber ich musste in meinem ganzen Jugendalter nie einen Lebenslauf schreiben oder mir überlegen, wie ich mich selbst darstelle. Unsere Jugendlichen und Patienten machen sich Gedanken, wie sie ihre Profile in den sozialen Netzwerken gestalten, quasi wie sie ein Selbstmarketing betreiben. Das heißt also, wie komme ich rüber? Wie will ich wirken? Wo will ich später hin?
Was macht das mit den Kindern? Was macht diese Veränderung gegenüber früheren Generationen?
Das macht einen enormen Druck, der durchaus auch ein Konformitätsdruck ist. Und wir merken das in der Psychiatrie darin, dass in dieser jüngsten Übergangsgeneration europäische Daten jetzt übereinstimmend zeigen, dass Scham und Stigma angestiegen sind. Das heißt, wir haben so viel Aufklärung. Wir hatten die ganzen Jahre eigentlich ein Absinken und man sagte, gut, wenn einer mal Probleme hat, das ist normal, den unterstütze ich. Die jetzigen Jugendlichen haben Angst, psychische Probleme zu haben. Sie haben auch mehr. Und sie meinen, man muss sich schämen, wenn man diese hat. Mhm. Und das macht es uns für die Hilfe total schwierig. Deshalb bin ich Ihnen dankbar für die Einladung heute, dass wir darüber sprechen können. Denn wir haben auch Zeiträume in der Hilfe verpasst, weil ganze Zeit lang hat man sich ja nicht mehr getraut, zum Arzt zu gehen, zum Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin zu gehen, wegen der Kontaktbeschränkungen. Ja? Also wir müssen frühzeitig hier intervenieren und unterstützen, oft noch vor einer regulären Psychotherapie, indem man einfach auch Angst reduziert.
Lassen Sie uns jetzt keine Vorlesungsstunde machen, obwohl die auch ganz genau spannend sein könnte. Aber lassen Sie uns doch durch ein Potpourri mal von typischen Störungen in der Adoleszenz gehen. Vielleicht mit ein oder zwei Beispielen oder Hinweisen, was sich dahinter verbirgt. Affektive Störungen zum Beispiel. Ist ja ein Kapitel im Lehrbuch, was dann Probleme in der Adoleszenz beschreibt.
Ja, affektive Störungen sind halt die Stimmungsstörungen, die Affekte. Also das kann die Depression sein, die Traurigkeit. Und die kommt ja, das wissen wir sehr gut, wenn man das Gefühl hat, ich kann selbst eigentlich nichts mehr bestimmen. Ich bin, über mich wird quasi bestimmt. Ich habe selbst die Sachen nicht in der Hand. Das war natürlich in der Corona-Situation gesteigert. Mhm. Und diese Auseinandersetzung um Autonomie, selbstbestimmen, um sich auch trennen vom Elternhaus, allein in Urlaub fahren und so weiter, all das war erschwert gewesen. Affektive Störungen sind auch Ängste, ja, und die haben sehr stark zugenommen. Wenn ich mir überlege, am Anfang, wo die Kinder Angst hatten, sie stecken die Großeltern an, sie bringen die Großeltern um. Es ist ein Angstklima, was uns jetzt leider durch weitere Sorgen, die zusätzlich gekommen sind, auch nicht verlassen haben. Wenn Sie an die Ukraine-Krise denken, wenn Sie an die Zukunftssorgen in Bezug auf das Heizen im Winter denken. Es wird unheimlich auch unter Erwachsenen über Zukunftsängste gesprochen. Die Umwelt, die jetzt stark thematisiert wird. Diese Ängste, denke ich, dominieren auch die psychische Verfasstheit von Kindern und Jugendlichen. Ich sehe das immer am Beispiel im Vergleich mit der Schweiz, wo es kaum Schulschließungen gab. Da gab es nur die erste Schulschließung. Mhm. Die Kollegen sehen dort genauso einen Anstieg bei Ängsten bei Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, das Familienklima spielt hier eine erhebliche Rolle, ob man quasi nur noch über diese Dinge redet und affektiv eigentlich ja sich wie ausgeliefert fühlt. Und da müssen wir, glaube ich, Akzente in Richtung Aktivierung setzen.
Umfragen sagen, dass die Ängste vor den Klimaveränderungen besonders ausgeprägt sind bei jungen Menschen. Das ist auf der einen Seite sehr konkret, aber individuell ja nicht besonders gut beeinflussbar. Wie sind solche Ängste zu bewerten, die einen hohen Konkretheitsgrad haben, aber eben halt nicht unmittelbar von sich aus beeinflussbar, nur mittelbar allenfalls?
Ja, auch das Mittelbare kann gut tun. Also wenn ich als Jugendlicher mich engagiere und die Nachhaltigkeitsziele der UN aufgreife und sage, wir brauchen eine sichere Umwelt, aber wir müssen als Kinder auch gewaltfrei aufwachsen können. Wenn ich sage, wir sind eure Zukunft und denkt jetzt drüber nach, wie wir später leben können, dann habe ich schon eine aktivere Position eingenommen. Und viele vertiefen sich ja da wirklich auch in naturwissenschaftliche Inhalte und wollen mitgestalten. Ich sehe das eher, sage ich mal, hoffnungsfroh. Das Schwierige für uns psychiatrisch ist immer das Resignative. Wenn ich zu dem Schluss komme, das macht ja eh alles keinen Sinn. Ja, die Umweltverschmutzung ist nicht aufzuhalten, die Klimaerwärmung wird auf jeden Fall kommen. Wir werden es nie mehr so gut haben, wie es unsere Eltern hatten. Wir haben riesige Rentenlasten. Also wenn wir alles Negative ruminieren, immer im Kopf wälzen und immer darüber nachdenken, dann ist es ganz, ganz schwierig, am Alltag teilzunehmen und einfach wieder regelmäßig seine Dinge zu bewältigen. Vielleicht ganz konkret, aufstehen morgens, frühstücken, sich anziehen, das waren die großen Herausforderungen. Wir haben in Videokontakten mit Patienten, auch unsere Schule, Klinikschule hat die Tagesklinikpatienten, als sie nicht kommen durften, per Video beschult, zuerst mal drauf bestanden, dass die aus dem Schlafanzug rauskommen und uns gewaschen und so gegenübertreten, wie wir sie sonst sehen. Das heißt, wie viel Alltag aufgegeben wurde. Und wir wissen alle, der Alltag stärkt uns. Ja? Wir brauchen einen klaren Rahmen.
Die Struktur. Die bis zum Alter eigentlich, wir können da den ganzen Lebenszyklus nehmen, ja aufrechterhalten werden soll und Stütze und Orientierung gibt.
Ne? Genau.
Dieses große Kapitel traumatischer Belastungsstörungen, was ist dahinter, was sind da für Einflüsse, was gibt es für Traumen, die besonders häufig sein können, aus welchen Bereichen kommen die?
Wir haben sehr häufig, auch in einem reichen Land wie Deutschland, die fünf großen Formen der Kindesmisshandlung und Vernachlässigung, also sexueller Missbrauch, körperliche Misshandlung, emotionale Misshandlung und die Vernachlässigungsform. Die emotionale Misshandlung, das wissen wir jetzt durch Daten der Jugendhilfe, der bundesweiten Jugendhilfestatistik, ist während der Pandemie sogar stärker wahrgenommen worden. Ich würde nicht sagen, sie ist angestiegen, so sehen die Zahlen aus. Aber als alle zu Hause waren, hat man mehr mitbekommen, was passiert in der Nachbarwohnung mit den Kindern. Wird da ein Kind quasi wie in der Familie gemobbt, permanent herabgesetzt, und das hat schwerste Folgen. Es kommen andere Belastungen dazu, wie Trennung oder ein inhaftierter Elternteil. Das war ganz schwierig in der Zeit, weil keine Besuche mehr möglich waren und so weiter. Das zusammen wirkt oft sehr negativ. Ein, zwei Belastungen, wir sind ja robuste Seelen, können die allermeisten Menschen gut bewältigen. Es sei denn, es sind total überwältigende Ereignisse, wo man völlig ohnmächtig ausgeliefert ist. Und das ist klinisch in der Zeit doch relativ häufig. Ja? Wenn man ein praktisches Beispiel kurz nehmen kann, wir hatten relativ viele junge Patientinnen, die diagnostisch psychisch ziemlich stabil und gesund waren, mit Suizidversuchen, weil sie in der ersten Verliebtheit Nacktfotos voneinander oder Schlimmeres gemacht hatten, geteilt hatten als Vertrauensbeweis. Ich glaube, eine ganz normale Entwicklung heute. Dann trennen die sich, wie wir früher auch, nach kurzer Zeit, und plötzlich postet der Verlassene das im Internet. Das führt zu einer so fundamentalen Beschämung. Und dann hat man auf die Eltern nicht gehört, die gesagt haben, du sollst sowas nicht machen. Ja? Man ist völlig allein, und oft finden die in der Situation keinen anderen Weg quasi, als versuchen, sich umzubringen. Und da kann man sehr gut helfen.
Nagt das sogar ein solches Beispiel am eigentlichen Urvertrauen, das viel früher gebildet wird?
Ja, weil die selber ja wissen, sie haben was falsch gemacht. Mhm. Aber unsere ganze Sexualitätsentwicklung ist ja eine Kette von leichten Verstößen gegen das, was die Eltern gesagt haben. Ja? Mhm. Das ist heute vielleicht nicht mehr so stark wie in unserer Jugend. Aber trotzdem, die probieren Dinge aus, die sie auch als Vertrauensbeweise füreinander sehen. Ja?
Wie kommt man daran in der Therapie, was die traumatische Kraft angeht? Kann man das beseitigen, beiseite legen, oder muss man auch damit rechnen, dass das irgendwie integriert werden muss ins Leben und doch auch immer wieder nochmal erinnert wird, dass man also auch machtlos ist, dieses jetzt endgültig beiseite zu schieben.
Man kann das nicht endgültig beiseite schieben. Es gibt relativ wenige Leute, die solche Traumata komplett verdrängen. Das Ziel einer Therapie ist, das in den Lebenslauf zu integrieren, sodass darüber gesprochen werden kann. Wir können diese schlimmen Dinge nicht ungeschehen machen. Das macht Therapie nicht. Aber wir können die Einstellung zur Belastung ändern. Also wir können herausfinden, war ich schuld?
Ja.
Ja, was viele dieser Kinder und Jugendlichen denken, oder hat der andere hier was falsch gemacht? Ja, das macht einen Riesenunterschied. Wir können wieder Teilhabe, also wenn ich aus Angst und Scham Kontakte vermeide, Teilhabe wieder aufnehmen und ich kann aktiv werden. Manche dieser Mädchen haben sich in Netzwerken engagiert, die anderen Jugendlichen helfen wollen, dass sie sich im Internet sicherer verhalten, und die sind überzeugender, als wenn wir Erwachsene das sagen.
Ich tue mich mit anderen zusammen, ich bin nicht allein,
genau.
Das ist die eine Botschaft, und das andere ist die Erfahrung, ich bringe das, was ich, also durch Lehren lernen so ungefähr selbst, also durch Vermitteln von also anderen gegenüber sich selbst auch mit Stärken. Vielleicht noch mit Blick auf die Uhr ein Stichwort, Reifung, wodurch?
Reifung durch Herausforderungen. Also Stress ist ja nicht immer nur negativ. Ja? Wir sind in Prüfungssituationen, sind wir besser. Wir sind auf der Bühne, wenn wir Lampenfieber haben.
Oha.
Besser. Ja? Und dieses Reifung durch Stress ist was ganz Zentrales. Deshalb brauchen wir auch Prüfungen und Referate.
Unser Schwerpunktthema Adoleszenz und Jugend durch Krisen reifen. Unser Experte hier im Studio, Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikum Ulm. Und es gibt eine Frage bereits eine Hörerin. Und sie schreibt, ihr Partner hat als Jugendlicher mit 14 den Suizid eines Elternteils erfahren. Soweit sie wisse, ist eine Aufarbeitung dieses Erlebnisses und der Folgen mehr oder weniger ausgeblieben. Er ist inzwischen Anfang 30, überlegt, eine Therapie zu machen, in der es unter anderem um dieses Trauma geht. Aber sie meint auch, dass Traumatherapien nach so langer Zeit nicht mehr möglich sind. Was ist Ihre Erfahrung? Das ist ja eine Erfahrung dieses Menschen dann noch in der Adoleszenz auch gewesen. Passt also zu unserem Thema.
Ja, zuerst mal die gute Botschaft, eine Traumatherapie ist auch mit so großem Abstand zum Ereignis noch möglich. Das ist mir jetzt einfach als Arzt und Psychotherapeut wichtig zu sagen. Es geht in den Traumatherapien darum, wie wir vorhin schon gesagt haben, man kann das nicht ungeschehen machen. Man kann aber quasi dieses schlimme Ereignis so erinnern in kontrollierter Situation, dass man lernt, damit umzugehen in der eigenen Biografie. Und dazu würde ich dringend anraten. Da gibt es kognitive Traumatherapien, auch andere Therapien, die arbeiten alle, wenn eine sichere Beziehung hergestellt ist, mit einer Exposition gegenüber diesem schlimmsten Erlebnis. Das heißt, man macht das nicht weg, sondern man macht das erzählbar, erlebbar. Was mich anrührt bei Ihrer Frage ist, dass das ja gar nicht so selten ist, die Belastung, dass man einen Elternteil verliert oder ein Geschwisterkind verliert. Und wir wissen, dass eine der wichtigsten Unterstützungen bei sonstigen Traumata, die wir erleben, nahe Angehörige, Eltern sind. Die sind in so einer Situation selbst enorm betroffen, und die Kinder sind mit diesen Traumata wirklich sehr alleingelassen. Und es kommt relativ häufig vor, dass sie dann wieder durch eigene Stärke ins Leben finden, irgendwie klarkommen. Auch das muss man würdigen. Aber das jetzt nochmal anzugehen, ich finde, da sollten Sie Ihrem Partner, Ihrem Mann Mut machen, das wirklich zu tun. Ich denke, er könnte dabei Lebensqualität gewinnen und auch einordnen, wie sein Leben so gelaufen ist. Auch seine Leistungen dabei zu resümieren, zu sehen, er ist trotzdem wirklich damit klargekommen. Und ich sage das hier, weil sicher Menschen zuhören, die das auch erlebt haben. Das ist eine der belastendsten Situationen für Kinder und Jugendliche. Und wir reden zu wenig darüber. Es gab nie ein großes Unterstützungsprojekt in Deutschland dazu. Wir haben eigentlich zu allen Belastungen, über die wir vorhin gesprochen haben, Projekte und auch einen öffentlichen Diskurs. Das ist noch stark tabuisiert. Und deshalb bin ich sehr dankbar für Ihre Frage.
Mir fällt gerade ein, wir waren ja auch bei Ihnen in live mal zu Gast in der Klinik und wir waren auch in einer Traumaklinik in Norddeutschland mal live und ich durfte reportierend in einer Gruppe sein, die dort auch berichtete über ihre Erfahrungen und da war tatsächlich ein junges Mädchen, das erst nicht sprechen wollte und plötzlich sich meldet und sagt, sie wollte sprechen. Und ihr Trauma war, dass als ihr Liebstes ermordet wurde und sie war dabei. Also wie wichtig das ist, dass das in einer Gruppe aufgefangen wird, das haben wir mal selbst auch so begleiten dürfen. Wir kommen zum dritten Teil der heutigen Sprechstunde mit Christian Flotter Mikrofon. Unser Schwerpunktthema Adoleszenz und Jugend durch Krisen reifen. Und ich sehe einen Hörer, der bereits kurz vor unseren Nachrichten schon in der Leitung war, ist jetzt noch wieder dran. Schönen guten Tag nach Bremen.
Ja, schönen guten Tag, Radler, mein Name. Ich bin Ausbildungsmeister und habe da auch noch eine Frage. Gut, alles klar. Also ich habe festgestellt, dass also die Jugendlichen grundsätzlich gerade in der Ausbildung sehr alleingelassen wurden. Die Digitalisierung, die dann ja von zu Hause im Homeoffice, im Homeschooling dann vollzogen werden musste, das war schon eine harte Nummer. Und dann habe ich gesehen, und das haben Sie alles angesprochen, das brauche ich nicht alles wiederholen, Adoleszenzphase ist für viele Chefs in Firmen ein Fremdwort. Die wissen gar nicht, was das ist. Die haben ihr Studium gemacht, Elektrotechnik, Maschinenbau. Die beschäftigen sich da nicht mit. Das heißt also, das wird alles nach unten gelagert. Dann hat der Meister, der Ausbilder, damit umzugehen. Und auch da, ja, da passiert gar nichts bei vielen. Ich habe gesehen, dass viele Auszubildende, die dann die Ausbildung beendet haben, Studium begonnen haben, gesagt haben, du, ich muss meine Wohnung wieder kündigen. Ja, also da waren viele Spannungsfelder, dann kam die Corona-Krise. Die Leute haben gesagt, Mensch, wie betrifft mich das? Ich bin allergisch, ja, ich bin Allergiker, ich muss Tabletten nehmen. Also das landete alles an der Basis und die Basis hatte damit zu tun, alles zu digitalisieren. Also wir sind da wirklich in Entwicklungsland und das spreche ich für viele Ausbildungsmeister, glaube ich. Da wird viel zu wenig getan und das wollte ich damit nochmal unterstützen. Aber wie soll man da Wege finden?
Danke, Herr Professor Wegert hat sich auch Notizen gemacht, sehe ich, und wird das bestimmt jetzt einordnen und würdigen. Danke für diesen Impuls.
Ja, vielen Dank, Herr Adler. Sie sprechen einen richtigen Punkt an. Wir konnten Kontakte, Anleitung und so weiter fast nur noch digital machen. Da mussten natürlich die technischen Voraussetzungen stimmen und das war bei manchen Jugendlichen gegeben. Bei anderen, wo das Elternhaus sich das vielleicht auch nicht leisten konnte, war das schwieriger. Was aber, glaube ich, auch viel wichtiger ist, ist, wie wir in der Anleitung mit jungen Menschen damit umgehen. Da hatten wir in der Medizin das Glück, dass ab dem Tag, wo uns erlaubt wurde, Videotherapie zu machen, wir die technischen Voraussetzungen eigentlich sehr schnell hatten. Und wir mussten feststellen, die Jugendlichen haben darauf sehr, sehr gut reagiert. Sie haben das auch technisch gut gemeistert und man konnte sehr persönliche Gespräche führen. Dass die oft nicht geführt werden, haben Sie ja angesprochen, haben gesagt, die Leitungsetage weiß gar nicht, was Adoleszenz ist. Die Adoleszenten von heute sind aber die Zukunft in unseren Unternehmen. Und wenn wir von Fachkräftemangel reden, dann ist es ganz wichtig, in diesem Bereich wirklich in Beziehungen zu jungen Menschen zu investieren, die sie auch in die Lage versetzen, selbst wenn sie einzelne Probleme haben, dran zu bleiben an der Ausbildung. Es gibt ein wunderbares Programm, den Senior Expert Service, der zunächst mal erfahrene alte Meister, die in Rente gegangen sind, ins Ausland in die Entwicklungshilfe gebracht hat. Die engagieren sich oft jetzt auch für junge Menschen mit Schwierigkeiten, mit psychischen Problemen in der Lehre. Ich glaube, solche Beispiele bürgerschaftlichen Engagements, dass man quasi Patenschaften macht, auch in diesen schwierigen Zeiten, das sollte man noch stärker aufgreifen. Also vielen Dank für Ihre Frage.
Ja, danke und alle guten Wünsche auch für Ihr Wirken und für die Tätigkeit, denn die ist ja wirklich herausforderungsstark. Eine Hörerin aus Berlin hat geschrieben, bezieht sich auf die Empfehlung, rechtzeitig bei psychischen Problemen Behandlung zu suchen. Sie schreibt, das wäre schön, mein Enkel wird 10. Seit mehreren Monaten hat er deutlich Ängste, die besonders abends und am Tag zeitweise ohne ersichtlichen Grund auftreten. Ohne Mama oder Papa schläft er nicht ein. Seine Gefühle sind starkes Heimweh, Übelkeit, Bauchschmerzen. Meine Tochter versucht verzweifelt, einen Termin einer kinderpsychologischen Praxis zu erhalten, das seit Wochen Und das ist sehr, sehr schwierig. Also offensichtlich gibt es da lange, lange Wartezeiten und das beklagt diese Hörerin sehr. Gibt es da irgendeinen Hinweis? Kann vielleicht doch ein Kinderarzt, das ist jetzt meine Frage, die nicht die Hörerin stellt, doch etwas vielleicht überbrückend vorschlagen, anbieten, Hinweise geben oder was empfehlen Sie?
Ich würde der Hörerin empfehlen, sich quasi mit Laienliteratur zum Umgang mit Ängsten zu versorgen. Weil es ist wirklich so, im Moment sind die Wartezeiten in allen Bereichen mit regionalen Unterschieden aber doch gewaltig angestiegen und Ängste sind sehr, sehr verbreitet. Es gibt selbst für Jugendliche jetzt auch schon YouTube-Videos, wie man mit solchen Symptomen umgeht. Und Angst ist ja immer nur so stark und wächst, sobald man aus der Situation herausgeht und der Angst nachgibt. Und da gibt es sehr gute Anleitungsbücher auch für Eltern, wie man mit Angst umgehen kann. Und ich würde in der Situation, wo sie auf einen Therapieplatz warten, schon mal anfangen, sich damit zu beschäftigen, wie gehe ich damit um. Ich brauche einen regelmäßigen Alltag, ich brauche Anforderungen an das Kind, die es bewältigen kann, muss mit ihm auch besprechen, eine Angsthierarchie, was ist das Schlimmste. Dann fängt man mit dem ersten an, wenn das gut bewältigt ist, dann kann man den nächsten Schritt machen. So kriegt man das in kleine Scheibchen eingeteilt. Ich will jetzt nicht quasi wie Münchhausen sie aufzufordern, sich aus dem eigenen Problem herauszuziehen. Aber im Moment weiß ich, viele Patientinnen und Patienten warten. Und wir wissen aus zahlreichen Studien, dass die Beschäftigung mit so einer Materie oft schon auch hilft, in der Familie besser damit klarzukommen und die Kinder unterstützt.
Alle haben dann ein bestimmtes Informationsniveau, sprechen auch dann darüber. Es ist akzeptiert wohl. Und das alleine hilft schon. Ist das so eine richtige Überlegung?
Genau. Die Psychoedukation, wie wir es nennen, das Wissen über die Erkrankungen, bringt schon viel und das verändert auch das Verhalten der Eltern.
Jetzt ist in der Leitung eine Hörerin, wenn ich mich richtig erinnere an die Frage oder an den Impuls, den sie einbringen will, die jünger ist. Frau Redlich, schönen guten Tag.
Hallo, mein Name ist Annelie Redlich. Ich studiere in Koblenz an der Cusanus-Hochschule und ich bin 21 Jahre alt. Und ich finde in Bezug auf das Thema Adoleszenz sehr wichtig die Frage der Klimaangst. Ich habe selber so in Kindheit und Jugend sehr viel mit teilweise emotionalen Zusammenbrüchen zu kämpfen gehabt, weil ich sehr starke Zukunftsängste hatte und habe in Bezug auf vor allem Klimakrise und auch in Bezug auf andere Krisen, die wir global gerade erleben. Und was ich mittlerweile anfange zu verstehen, ist, dass ich mich sehr stark an so eine Idee von Hoffnung auf so eine abstrakte Weltrettung irgendwie fokussiert habe und geklammert habe und dass ich mittlerweile merke, dass so diese Gleichstellung von Hoffnung als Sinn möglicherweise eine kulturell schädliche Sache ist, angesichts so vieler Krisen. Und dass wir möglicherweise kulturell lernen müssen, mit dieser Idee von Unsicherheit und unsicheren Zukunftszuständen besser umzugehen. Und meine Frage ist so ein bisschen, welche Geschichten jenseits dieser Alles-wird-gut-Geschichte können wir unseren Kindern oder müssen wir unseren Kindern und uns selbst erzählen, damit wir lernen, mit dieser unsicheren Zukunft umzugehen?
Das ist eine sehr komplexe, sehr schöne Frage, knüpft an auch einen kurzen Gedanken schon letztlich, wo diese Angst ja auch die junge Menschen haben können in Richtung Klima auch zitiert wurde in der Häufigkeit. Danke, Frau Redlich, toll.
Ja, Frau Redlich, ich glaube, simple Antworten wie alles wird gut helfen nicht, obwohl wir Befunde haben aus großen sozialpsychologischen Studien, dass man, wenn man in der Krise eine Einstellung entwickelt, ich kann was machen, ich fange in meinem privaten Bereich an, dass das schon auch im Langzeitverlauf weniger Stressfolgen bringt, bis hin zu körperlichen Folgen. Also es geht sehr um die eigene Einstellung. Und das kann man nicht abstrakt mit alles wird gut, sondern eigentlich jeden Tag, was kann ich heute tun? Und jeder, denke ich, der einen kleinen Beitrag leistet und sich das zurechtlegt, bekommt ein Stück wieder auch Kontrolle über die Situation zurück. Und insofern ist vielleicht in diesem Alles wird gut auch irgendwo eine Wahrheit. Wir in der positiven Psychologie, die quasi über positive Traumabewältigung, über Wachsen durch Krisen und Belastungen viel geforscht hat, ist ganz zentral, welche Einstellung habe ich zu meiner jetzigen Situation. Wenn die fatalistisch ist, dann gebe ich ja noch die Aktivitäten auf, die mich stützen. Und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für die Frage, weil wir brauchen individuelle Antworten. Wir haben keine gesamtgesellschaftlichen Antworten, die müssen wir politisch diskutieren. Aber wir brauchen für uns eine Antwort jeden Tag. Warum mache ich das? Wie will ich das? Und da sind wir dann ganz nahe bei uns und es bekommt uns auch.
Frau Riedlich, danke.
Vielen Dank
für diesen Impuls. Vielleicht noch mal die Nachfrage. So alles wird gut, hat dann etwas nicht hilfreich Einschläferndes möglicherweise und auch die eigene Befassung eher Unterdrückendes.
Ja, ich stelle mir jetzt Frau Riedlich im Studium vor, in der Lage, Studien zu lesen, die gar nicht so aussehen wie alles wird gut. Da hilft mir auch ein Mantra im Kopf nicht, wenn ich sage, alles wird gut, wenn ich die Daten sehe. Sondern es geht wirklich darum, was kann ich machen? Wie packe ich jetzt an? Welche Schwerpunkte setze ich für mich? Ja? Und deshalb, dann wird's gut. Und da haben wir auch Befunde, dass es dann wirklich für das individuelle Leben sehr viel besser wird.
Ich habe Professor Fegert in der kurzen Zeit dazwischen erzählt, wie alles wird gut überhaupt in die Welt gekommen ist. Es ist nämlich eine Jugendfreundin von mir aus Lübeck und mein Regisseur im ZDF hat es dann in alle möglichen Sendungen reingebracht. Und so ist dieses Alles wird gut in der Welt. Aber das nur als Joke. Nebenbei, es gibt sehr ernste weitere Fragen, nämlich beispielsweise, wie das Tragen der Maske im Unterricht sich auf die Heranwachsenden auswirkt, fragt eine Hörerin. Und ich denke, die Frage ist ganz weit verbreitet.
Ja, die Frage ist weit verbreitet. Halten Sie mich nicht für unempathisch, aber im Vergleich zu den kleinen Kindern, wo wir wirklich ganz viel mit Mimik kommunizieren und wo wir jetzt auch erste Befunde haben, dass Sprachentwicklung verzögert war durch das Maskentragen, durch das Gesicht der Lehrerin, Kindergärtnerin nicht sehen und so weiter, ist sicher der Einfluss bei den Jugendlichen geringer. Und insofern würde ich sagen, man darf das auch nicht überbewerten. Mich hat immer erstaunt, wenn ich in die Klinik reinkomme, wie die Jugendlichen sich auf jede neue Regelung, die unserem Klinikum eingefallen ist, sich ganz schnell eingestellt haben und auch uns Erwachsene erinnert haben, ihr müsst jetzt das, ihr müsst jetzt das. Also für Jugendliche können sehr, sehr schnell mit klaren Regelsystemen umgehen. Und insofern waren die Masken, denke ich, eine der mildesten Interventionen mit dem meisten infektiologischen Schutz. Und deshalb, das kann man Jugendlichen auch vermitteln, dass es einfach vernünftig ist, Maske aufzuhaben in bestimmten Situationen.
Danke für diese Einordnung. Frau Dr. Uhl aus Nordhessen ist jetzt noch am Telefon mit der Bitte um einen kurzen Impuls oder eine Frage, was Sie jetzt auch geben wollen.
Ja, guten Tag. Mein Name ist Dr. Uhl, wie Sie schon gesagt haben. Und ich bin familientherapeutisch unterwegs, bin Familientherapeutin, unter anderem aber auch Pädagogin. Und mich beschäftigt schon lange eine Frage, die Sie auch schon mal in einer Sendung zumindest angerissen haben, die ich aber gern vertiefen würde. Und zwar die Frage an Professor Fegert, der sich ja mit diesen Themen sehr beschäftigt. Wie können wir strukturell verhindern, dass mehrgenerationale Weitergabe der Missbrauchsereignisse, die sich häufen, möglich werden? Also ich frage mich tatsächlich, ich weiß, dass es individuelle Ansätze gibt, auch in Therapien, dieses Trauma zu bearbeiten, aber und weiß es auch aus eigener Erfahrung, aber in der Breite nimmt es so zu, diese Misshandlung und nicht nur sexuelle Misshandlung, aber eben auch schwerwiegende sexuelle Misshandlung. Und ich frage mich immer wieder, wie können wir präventiv anders damit umgehen? Also nicht dieses im Einzelfall gucken, das ist wichtig und richtig, das ist klar. Aber wo können wir denn politisch, wo können wir, die Frau Klaus bemüht sich ja jetzt sehr, die neue Kinderbundesbeauftragte, wo können wir denn strukturell rausfinden, warum so viele Menschen, leider in der Regel Männer, tatsächlich auf Kinderpornografie, auf Gewalt gegen Kinder und so weiter abfahren, in Anführungsstrichen.
Ja,
danke. Also das wäre so meine Frage.
Mit Blick auf die Uhr, die Einordnung soll noch möglich sein. Dankeschön, Frau Dr.
Ja,
Uhl.
Frau Dr. Uhl, ganz schnell, das wäre sicher Thema für eine eigene Sendung. Aber was ganz klar ist, es hängt von der eigenen Einstellung der Eltern ab. Also wenn es um die transgenerationale Weitergabe, das Weitergeben über die Generationen hinweg geht, hängt es davon ab, wie habe ich das bewertet, was meine Eltern mit mir gemacht haben oder nicht. Und da war der Einschnitt in Deutschland als die gewaltfreie Erziehung extrem spät, erst in der Wende ins neue Jahrtausend, um 2000 eingeführt wurde, der hat Einstellungen verändert. Man schlägt heute Kinder deutlich weniger als damals. In dem gleichen Paragraphen wird aber auch die emotionale Misshandlung angesprochen. Darüber gibt es eigentlich keine öffentliche Debatte. UNICEF hat das letztes Jahr mal versucht zu thematisieren. Und Sie haben völlig recht. Wir müssen hier ein Bewusstsein schaffen, das Kindern gewaltfreies Aufwachsen ermöglicht.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe, für Ihre Fragen. Vor allem Dank an unseren Studieexperten Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotow.